Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Programmierbar. Wir haben heute Nico Martin zu Gast und reden über WordPress. Nico, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, hier zu sein.
Und an meiner Seite sitzt noch Sebi.
Hey Dennis.
Hey Nico.
Ja, WordPress. Und zwar einfach mal so ein bisschen nochmal ein Abriss, weil ich meine, ich glaube, das ist eine der ganz wenigen Themen, die wir hier im Podcast haben, wo wir am Anfang nicht erklären müssen, was WordPress ist. Also können wir gerne auch nochmal tun. Aber ich denke, irgendwie die meisten haben schon mal was von WordPress gehört. Und ja sogar auch viele, viele Nicht-Entwickler, die irgendwie mal was gehört haben. Denn WordPress ist ganz schön verbreitet. Nico, würdest du denn einfach nur irgendwie sagen, WordPress ist ein CMS oder ist es für dich schon mehr als das oder bleibst du eigentlich dabei?
Ich mache nicht gern so klare Definitionen. So für das darf man es brauchen, für das nicht. Ich meine, im Endeffekt, WordPress ist ein System, was ein schönes UI bietet, um einzelne Beiträge, Posts zu bearbeiten und für die Entwickler einen einigermaßen angenehmen Weg, das dann auch in ein schönes UI zu verpacken und den Nutzern oder den Besuchern zur Verfügung zu stellen. Also im Endeffekt, ja, WordPress ist im Kern ein CMS. Es verwaltet Inhalte oder ermöglicht den Editoren, Inhalte zu verwalten. Und so baust du damit halt eine Webseite. Kann man schon so sagen, ja.
Gut, was hast du denn mit WordPress zu tun? Du hast ja eine Agentur und ja, bist, glaube ich, relativ viel, zumindest im Umfeld mit WordPress auch unterwegs. Erzähl mal ein bisschen was über dich gerne.
Ich habe gestartet als selbstständiger Webentwickler und habe von daher, ich habe keinen klassischen Weg über ein Studium genommen, sondern bin eigentlich, ich habe Lehramt studiert im Endeffekt und habe schon während der Schulzeit, also schon während, was hatte ich mit 14, 15 angefangen, so Webseiten zu bauen, so ein bisschen. Habe dadurch dann die ersten Kunden gehabt, die ersten Freunde, die auch irgendwie mal was dafür gezahlt haben und so. Habe dann ein eigenes CMS gebaut, wobei CMS jetzt echt übertrieben ist. Ich habe einfach, um mich mit PHP und MySQL ein bisschen zurechtzufinden, habe ich angefangen, so ein kleines Framework zu bauen, was ich nutzen kann. Problem dann ist halt, dass die Kunden dem nicht so vertrauen, wenn da irgendein ein junger Entwickler sich sein eigenes Framework zusammenbastelt. Und ich deshalb eigentlich eine 180-Grad-Wende gemacht habe und einfach das CMS genommen habe, was weitestgehend verbreitet ist, wo mir niemand mehr vorwerfen kann, dass das dass da der Marktanteil zu klein wäre. Und so bin ich bei WordPress gelandet. Ich habe dann nach dem Studium, also eben Lehramt, habe ich mich entschieden, voll selbstständig zu bleiben und habe dann eine Agentur gegründet. Und wir sind jetzt mittlerweile zu dritt und der Kern von unserer Agenturarbeit ist effektiv, dass wir Webseiten und Webapplikationen meistens basierend auf WordPress bauen, wobei wir uns da auch immer ganz klar abgegrenzt haben, gesagt, wir sind keine WordPress-Agentur, wir nutzen WordPress, weil wir WordPress von vielen positiven Dingen recht überzeugt sind. Es gibt natürlich auch viel berechtigte Kritik, wo wir sicher noch drauf eingehen werden. Aber grundsätzlich, das CMS an und für sich passt für uns. Wir nutzen das und probieren halt dann dort ein bisschen in die anderen Bereiche reinzugehen. Wir machen sehr viel mit React zum Beispiel, das wir sehr oft nutzen und probieren dort dann halt ein paar spezielle Sachen, in die wir WordPress einbinden. Und zudem, jetzt gerade im Moment bin ich nicht mehr so aktiv in die Kundenprojekte eingebunden. Im Moment bin ich eigentlich in einem Mandat für eine größere React-Applikation. Das ist ein E-Banking-Frontend und da bin ich jetzt seit einem Jahr eigentlich dort vor allem beschäftigt. Das heißt, seit einem Jahr nicht mehr tagtäglich im WordPress-Umfeld, aber ich habe ein paar Plugins im Repository, bin auch in die Projekte von der Agentur immer eingebunden, also bin dort eigentlich immer noch viel unterwegs.
Was sind die drei Dinge, die dir an WordPress am meisten gefallen, wo du so begeistert von bist?
Ganz so was auf dem Treppchen ist ganz klar Gutenberg. Das ist der neue Inhaltseditor, der seit Ende 18 war das, glaube ich, Anfang 19, seit WordPress 5. Es ist der Standard-Editor, das Interface, mit dem Beiträge bearbeitet werden. Das ist, glaube ich, ganz klar auf Platz 1. Auf Platz 2 würde ich sagen, die Community. Wir haben, also WordPress ist riesig, wir haben eigentlich überall auf der ganzen Welt echt coole Communities rund um WordPress. Wir haben die WordCamps, zum Beispiel WordCamp Europe, das sind irgendwie jedes Mal ein paar tausend Leute, die zusammenkommen und sich austauschen. Und Platz 3, ich denke, die REST API als Feature, was man halt oft braucht. WordPress hat 2017, glaube ich, 16, haben sie eine REST API vorgestellt. Das ist eigentlich alles, was mit WordPress im Admin-Bereich möglich ist, ist auch jetzt über eine REST API abgebildet. Und was dort schön ist, sie haben mehr oder weniger dort auf einem weißen Papier gestartet und konnten ganz viele von den Unschönheiten, die halt über die Jahre sich eingeschlichen haben, konnten sie einfach rausnehmen und eine saubere API oder eine saubere API auf Entwicklersicht bauen, die wir halt dann im Frontend dann nutzen können, um speziellere Applikationen zu bauen als die 0815 Blocks.
Kannst du mal den typischen Anwendungsfall für die Nutzung der API nennen? Oder was heißt der typische, einen guten?
Den besten Anwendungsfall ist eine Suchfunktion. WordPress hat eine relativ rudimentäre Suchfunktion, dass du einfach über die Post drüber gehst und nach Keywords suchst. Und was wir jetzt oft gemacht haben, ist, dass du einfach die Suchfunktion ausklammerst und sagst, die Suchfunktion passiert nur noch im Frontend, dass du ein Screen hast für die Suche und dann einfach die REST API die Beiträge anzeigst, anstatt dass du jedes Mal das Formular eintippst, Enter drückst und dann wird im Hintergrund eine neue Seite geladen. Da eine Suche nicht unbedingt indexiert werden muss, also die Beiträge natürlich schon, aber eine einzelne Suchseite hat eigentlich bei Google nichts verloren, kannst du da wunderbar das Ganze im Frontend machen und dann einfach über die REST API die Posts oder die Liste ausgeben lassen. Aber ich meine, das ist ein Anwendungsfall. Schlussendlich haben wir jetzt auch Applikationen gebaut, die komplett nur noch Frontend-Applikationen sind und nur noch über die REST API kommunizieren. Also es bietet halt dann ein Riesenfeld an neuen Möglichkeiten.
Ich bin hier ein bisschen raus aus WordPress, um nicht zu sagen, ich war nie drin. Aber jetzt, wie stelle ich mir das vor? Ich habe einen Admin-Frontend, wo ich meine Beiträge editiere und ich habe die klassische Seite. Das heißt, das sind zwei getrennte Bereiche. Und deswegen ist auch die REST API so interessant, weil ich im Admin-Frontend meine Sachen bearbeite und die eigentliche Seite dann nicht mehr von WordPress gerendert wird, sondern da gehe ich dann über die REST API von WordPress.
Du kannst komplett entkoppeln, dass du sagst, wir machen eine Art WordPress als Headless CMS und machst ein komplett unabhängiges Frontend, ist möglich über die REST API. Gibt übrigens auch ein GraphQL-Plugin, was ich selbst zwar noch nicht genutzt habe, aber was eigentlich auch sehr breit unterstützt wird, dass du halt wirklich nur noch ein Headless WordPress hast und deine Seite im Frontend hast. Aber das ist, würde ich mal sagen, nicht der klassische Anwendungsfall von WordPress. Der klassische Anwendungsfall ist halt immer noch, dass du irgendein Theme baust oder kaufst oder aus dem Store, aus dem Directory rausnimmst und dann dir eine Seite zusammenbaust. Relativ einfach und schnell und kostengünstig. Und dort ist es halt, du hast zwar einen Admin-Bereich, dort kannst du deinen Post verwalten und du hast ein Theme, was dann im Endeffekt einfach ein PHP-Framework ist, mehr oder weniger, wo du halt für jede View oder deine Views renderst, einfach alles serverseitig mit PHP. Das ist der klassischere Anwendungsfall, würde ich mal sagen.
Mhm. Okay, Dennis, was hattest du für eine WordPress-Seite?
Ich habe immer noch zumindest welche, die ich betreue, die sind aber vielleicht noch nicht auf dem aktuell neuesten Stand. Nee, diesen Weltladen, den ich da unterstütze.
Ach, richtig.
Die Seite von dem Weltladen, die ist auf WordPress. Dann hatte ich noch für so einen Kinder in Aneo, das ist auch ein Verein, da habe ich auch die Webseite für gemacht, die auch auf WordPress läuft. Dann habe ich noch eine Seite für Bekannte gemacht, die eine Ferienwohnung vermieten.
Jetzt ist gut, also du hast schon ganz viel, okay,
die
cool.
Die ist WordPress und dann...
Finde ich gut. Jetzt die Änderung mit Gutenberg, das interessiert mich, das hast du als Punkt 1 genannt, als coolste Neuerung 2019. Wie war es denn vorher und was für eine Erleuchtung hat Gutenberg gebracht? Und wie stelle ich mir das überhaupt vor? Also was ist das?
Also ich meine, vorher war halt WordPress, der Admin-Bereich von WordPress, wenn du einen Blog editierst, war ganz klassisch. Du hast irgendein Input-Feld für deinen Titel, du hast einen WYSIWYG-Editor, TinyMCI war das, wo du deinen Inhalt erfassen kannst und du hattest halt Metaboxen. Und der WYSIWYG, der damals oder der jetzt immer noch existiert, aber der damals halt hauptsächlich dein Content verwaltet hat, der ist halt ganz klassisch. Du hast ein paar Möglichkeiten, du kannst Links einfügen, du kannst irgendwie Bold, Italic, was auch immer. Also das ist eigentlich so die klassischen Funktionen von so einem WYSIWYG-Editor sind dort abgedeckt. Aber wenn du Spezielleres machen wolltest, zum Beispiel wenn du eine Galerie in deinen Blogpost einbinden möchtest, dann konntest du das zwar über ein Visiweek machen, also du konntest wie über diese TinyMCE Library konntest du einen eigenen Blog erstellen und die da reinfummeln, hat aber eigentlich kaum jemand gemacht. Ich habe das mal probiert, aber es ist ja, ist mühsam. Was man also gemacht hat, ist, man hat Metaboxen dafür genutzt. Das heißt, du hast einen Post-Type, der klassische Post-Type bei WordPress ist Post, also ein normaler Blogpost. Hast du gesagt, ich möchte gern für alle Posts noch eine Metabox haben für Galerie. Und das ist im Endeffekt einfach eine Liste von Bildern, die man halt, keine Ahnung, machst einen Button und dann kannst du dort deine Bilder auswählen und dann sind einfach die Bilder als Meta-Attribut zu seinem Blogpost, werden die gespeichert und im Frontend guckst du halt, ist diese Galerie-Meta-Box, hat die Bilder? Wenn ja, gib mir die Liste aus und mach mir da eine Galerie rein. Das ist eigentlich der klassische Weg, wie du mit WordPress eine Seite aufgebaut hast. Ein Plugin, was da oft genutzt wurde und auch immer noch genutzt wird, war Advanced Custom Fields. Da kannst du halt einfach, das ist eine sehr einfache API, um einfach zu sagen, der Post-Type hat die Metabox zusätzlich und im Frontend gibt man einfach den Inhalt von der Metabox aus. Und da kannst du viel machen. Wir haben auch dann angefangen, alles nur noch mit diesen Metaboxen zu bauen, dass du verschiedene Metaboxen kombinieren konntest, dass du eigentlich so eine Art ein kleines Layout zusammenbauen konntest mit diesem Advanced Custom Fields. Und da konnte man schon relativ viel rausholen. Aber Gutenberg hat das alles auf den Kopf gestellt. Weil Gutenberg, da ist der Ansatz ganz anders. Du hast nicht mehr einfach Titel, Content und Metaboxen, sondern du hast nur noch eigentlich einen Titel und dann hast du einen Blog-Editor, wo die ganze Seite einfach ein Editor ist. Und jedes Element, was du dort nutzt, ist ein Block. So. Jetzt ist das Ganze nicht mehr serverseitig, sondern es ist alles frontendseitig mit, ich glaube, drunter liegt React oder zumindest die API, die sie dazu gebaut haben, ist sehr nah an React. Und du hast im Endeffekt nur noch eigentlich deine Blöcke und die Blöcke kannst du frei kombinieren. Du kannst dir auch nesten. Also du kannst sagen, ich baue einen Layout-Block. Dann machst du irgendwie, füge meinen Layout-Block hinzu. Der hat eine linke und eine rechte Spalte. Und in der rechten Spalte möchte ich gerne Block A, B und C drin haben. In der linken habe ich irgendwie nur noch einen Inhaltsblock, also für normalen Text-Content, einen VisiWeek-Editor. Aber dann ist der VisiWeek-Editor ist nur noch ein Block innerhalb von diesem ganzen Gutenberg. Und Gutenberg rendert im Endeffekt deine Seite. Also es ist schlussendlich ein sehr, sehr offener Editor geworden, wo du Blöcke frei kombinieren kannst und schönste ist, du kannst neue Blöcke auch dafür schreiben.
Und ist das dann in einem Standard-Layout, sodass es immer gleich aussieht in diesem Gutenberg-Editor oder hat man praktisch, ist das auch schon im Style, in dem Theme, wie es später auf der Seite ist?
Da bist du völlig frei. Machen wir es mal einfach. Du hast eine klassische Seite und da hättest du gerne erst einen Textabsatz, dann hast du ein Bild, drunter hast du nochmal einen Textabsatz und hast eine Galerie. Vorher hätte man wohl Text und Bild in diesen Visiweek reingepackt und die Galerie unten angehängt. Neu mit Gutenberg hast du einen Textblock, dann einen Imageblock, dann einen Textblock und dann einen Galeryblock. Mhm. Es gibt dir in dem Sinn nichts vor, weil die Blöcke, die du nutzt oder die Blöcke, die du schreibst, die sind ziemlich unabhängig voneinander. Also ich habe vorhin schon gesagt, mit diesen Layouts. Ich meine, du machst einen Block fürs Layout und der kümmert sich halt effektiv nur ums Layout. Dann machst du einen Block, der innerhalb von diesem Layout-Block genutzt wird und der macht dann von mir aus Testimonials. So. Testimonials ist was du relativ oft brauchst und hattest früher, musstest du immer überlegen, wie machst du da eine schöne Maske, dass das jemand bearbeiten kann. Was du dann wohl meistens gemacht hast, ist irgendein Metafield, wo du einen Titel, eine Quote und ein Background-Image machen konntest. Und jetzt hast du einfach einen Block und innerhalb und der Block sieht im Backend genau gleich aus wie im Frontend. Und die API dazu aus Entwicklersicht ist halt echt schön, weil du hast schlussendlich eine Komponente, von mir aus eine React-Komponente, und zwei Funktionen. Du hast eine Funktion, die das Backend rendert und eine Funktion, die das Frontend rendert. Beide Outputs von der Klasse oder von der Funktion, wie auch immer, sind sehr ähnlich, sind eigentlich visuell sind sie gleich aus, aber zum Beispiel hat die Backend-Funktion noch ein paar Buttons drin. Oder anstatt, dass du einfach ein H1 drin hast, hast du ein Input-Feld, was aussieht wie ein H1. Im Editor selber hast du dieses Input-Feld, das kannst du befüllen. Und im Frontend hast du dann effektiv ein H1. Und was in dieser Frontend-Funktion dann gerendert wird, wird genau so in die Datenbank gespeichert. Also du hast dann eigentlich deinen Block, dein HTML, was fix so in die Datenbank gespeichert wird. Und deswegen hast du auch bei der Ausgabe, hast du kein Server-Side-Rendering, was du noch irgendwie doof einbauen musst mit irgendwie Node oder weiß auch nicht was, sondern du hast eigentlich, dein Admin hat das Frontend gerendert, hat es gebaut und das speicherst du in die Datenbank ab und die Datenbank macht dann nur noch eine Ausgabe von dem ganzen Content, was ganz viel HTML halt dann ist. Was war die ursprüngliche Frage?
Ich wollte noch wissen, ob das Styling, das Theming, also die CSS-Sachen, ob die in dem Editor praktisch auch schon zu sehen sind oder ob ich dafür dann das auf der Seite mir angucken muss.
Ist dort, also die Idee ist, dass es dort auch zu sehen ist. Du hast eigentlich dein Blog, also das ist halt das Problem. Du kannst deinen Blog im Backend ganz hässlich gestalten, indem du einfach wirklich Feld 1, Feld 2, Feld 3 machst. Oder du kannst deinen Blog halt richtig geil machen, indem dass du das Hintergrundbild setzt und es ist dann auch das Hintergrundbild von dem Blog. Du editierst den Titel und du editierst effektiv den Titel, wie du es halt von einem Rich Text Editor kennst. Also du editierst dann halt genau, was du oder du siehst genau das, was du gemacht hast, speicherst dann, das wird in die Datenbank gespeichert und hast dann im Frontend und Backend genau die gleichen Ausgaben. Und in dem Sinn hat auch jeder Blog sein eigenes CSS.
Aber wenn jetzt beispielsweise ich installiere irgendein Theme und da ist jetzt eine Schriftart, eine Hauptschriftart, die für die ganze Seite ist, die wäre dann auch in meinem Editor?
Genau.
Okay.
Da wäre die Erwartung an den Theme-Editor, dass er im Gutenberg, also im Blog-Editor, die gleiche Schriftart setzt wie im Frontend und dann sieht es eigentlich dann auch gleich aus. Du hast natürlich immer kleine Unterschiede. Zum Beispiel, wenn du ein Hintergrundbild setzen möchtest, musst du irgendwo ein kleines Icon haben, was dem Nutzer zeigt, dass hier ein Bild gesetzt werden kann. Das hast du natürlich nur im Backend und im Frontend nicht. Also du hast immer kleine Unterschiede zwischen Frontend und Backend. Aber die Idee ist halt, dass die Edit-Maske genau gleich aussieht wie die View im Frontend.
Okay. Das hört sich jetzt cool an. Ich meine...
Du willst alles umbauen jetzt? Ha? Du
willst alles umbauen. Wie gesagt, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich meine letzten Seiten mit WordPress gemacht habe und ich weiß, dass ich bei der Weltladenseite habe ich ein Plugin benutzt, das hieß Cornerstone. Ich weiß nicht, ob das irgendwie größer oder bekannt ist, aber die hat, glaube ich, genau das Gleiche gemacht. Du hast also auch aus Blöcken deine Seite zusammengebaut, in einer Art Frontend und hast das dann gespeichert und das war das dann. Aber es ist natürlich schön, wenn das dann nativ da ist und funktioniert.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, sie haben das Rad nicht neu erfunden. Das sind nicht die ersten, die Idee hatten, ein Frontend oder einen Editor zu bauen, wo Frontend und Backend genau gleich aussieht. Aber was sie halt geschafft haben, ist, sie haben eine API gebaut für die Entwickler, die schlussendlich jetzt 30% vom Web nutzen. Okay, ziehen wir die ab, die vielleicht noch nicht einen guten Mac nutzen, sind es wohl weniger, aber du hast halt einen Standard geschaffen, der native in WordPress eingebaut ist und nicht irgendein Plugin XY, was dann vielleicht die einen nutzen das, die anderen nutzen das und natürlich sind die zueinander überhaupt nicht kompatibel. Das heißt, wenn du Plugin A deaktivierst und Plugin B nutzt, zerschießt du die ganze Seite, sondern du hast halt mit Gutenberg einen Basic-Standard geschaffen, sag ich jetzt mal.
Ich habe gehört, du sagst, wir speichern die Felder, die ich editiert habe, dann fertig gerendert als HTML in die Datenbank und deswegen brauche ich kein Server-Side-Rendering. Das hat mich irritiert, wie kriege ich das denn aus der Datenbank, wenn ich es nicht Server-Side?
Ja, sorry, nee, du brauchst natürlich Server-Side-Rendering. Ah. Aber, also natürlich, wenn du dein Theme aufbaust, der Editor-Inhalt ist ja nur ein Teil von deiner Webseite. Du hast die immer noch Menüleiste, du hast einen Header, du hast von mir aus einen Footer, du hast von mir aus noch eine Sidebar, wobei Sidebar du dann wohl auch eher in Gutenberg reintun würdest, wobei das dann die Grenze halt. Aber schlussendlich, du baust die Seite schon immer noch serverseitig auf, aber du machst es mit PHP, weil PHP ist halt das, was die meisten nutzen, was du halt auch auf jedem kleinen Billig-Hosting zur Verfügung hast und das einfach so läuft. Und das heißt, du holst dir nur noch das HTML aus der Datenbank und du hast das HTML schon. Hingegen, wenn du sonst eine React-Seite machen würdest, müsstest du halt entweder irgendwas Next, Next, was auch immer nutzen und es mit Node.js-Server-Seite vorbereiten oder du machst es nur im Frontend. Und hier haben sie halt, dass der Browser rendert, aber halt im Admin-Bereich und der Nutzer, der die Seite besucht, dann nur noch das fertige HTML bekommt, hast du halt deine React-Blöcke im Endeffekt, die nicht mehr serverseitig gerendert werden müssen, sondern die schon gerendert werden im Bearbeitungsprozess.
Mhm. Und jetzt habe ich meinen Testimonial-Block und den ändere ich jetzt ab, weil da muss ein Absatz rein. Und diese Änderung, wenn ich jetzt nur diese Komponente anpasse, die würde ja beim Client gar nicht aufschlagen, die schlägt dann erst auf, wenn ich nochmal auf Speichern drücke.
Exakt.
Ja. Okay, super.
Das ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, es wird nicht nur das HTML gespeichert. Weil sonst hättest du halt Probleme mit genau solchen Sachen. Was ist denn, wenn ich meinen Blog abändere und das HTML, was erwartet wird im Editor, nicht mit dem übereinstimmt, was aus der Datenbank kommt? Dann hast du halt einen Konflikt. Deswegen wird in der Datenbank nicht nur das HTML gespeichert, sondern auch noch ein Kommentar, also wirklich ein HTML-Kommentar ausgeklammert, wo der Blog beschrieben wird und sogenannte Attribute. Also der Titel ist zum Beispiel einerseits im H1 innerhalb vom Block gespeichert, aber auch als Attribut. Das ist einfach wirklich nur, ich glaube, sogar ein JSON, was stringified ist, irgendwie ist es in die Richtung. Also wirklich sehr einfach in den Kommentar gespeichert. Und der Block liest dann eigentlich die Attribute aus dem Kommentar aus und rendert den Block dann neu. Und wenn du dann speicherst, wird das neue HTML gespeichert mit den gleichen Kommentaren, also mit den gleichen Attributen, die schon vorher da waren.
Aha, okay.
Und diese HTML-Comments werden natürlich fürs Frontend rausgenommen, also die werden vorher noch entfernt, bevor sie zum Frontend weitergegeben werden.
Diese Testimonials, die du da gerade angesprochen hattest als Beispiel, die mache ich dann aber explizit für diese eine Seite, wo ich jetzt in Gutenberg da meinen Editor habe und habe irgendwie oben ein Bildchen und einen Text und will darunter die Testimonials haben und dann baue ich da jetzt diesen Blog dafür ein. Ist dann auch der Inhalt von diesen Testimonials, definiere ich den dann auch dort oder wird der von irgendwo anders gespeist? Und ich vermute mal, die Antwort ist, beides ist möglich.
Ist so.
Okay, und der Standard, nee, also ja.
Entweder sagst du, ich habe hier einen Block, der ist ganz speziell genau für die Seite. Mhm. Und den baue ich innerhalb von meinem Theme. Ich habe ein Theme für einen Kunden und der möchte genau das Testimonial so haben, weil die haben irgendwie noch was Spezielles drin, wo du haargenau weißt, dass sie es nie mehr wiederverwenden können. Dann baust du halt den Block und packst den so ins Theme rein und gut ist. Aber wenn du Blöcke hast, wo du genau weißt, dass du die in jedem zweiten Projekt brauchst, dann kannst du die auch entkoppeln und zum Beispiel als Plugin bereitstellen. Das heißt, du baust dir ein Plugin, was ein Testimonial-Block drin hat. Der hat einen Standard und du überschreibst ihn dann nur noch mit CSS. Das heißt, du hast einen Standard-CSS für deinen Block, aber du überschreibst es dann mit Eigenschaften, die nur für den Einsatz in dem Theme gedacht sind.
Okay, aber das muss ich dann auch über ein Plugin machen. Ne? Sagen wir mal, wir haben ein Testimonial und ich will, in einem Karussell 10 verschiedene Anzeigen, habe nur 3, die angezeigt werden. Um dann wieder eine Oberfläche zu haben, wo ich die verwalte, könnte ich mir ein Plugin schreiben, was dann Einträge für ein Testimonial enthält und dann dieser Block darauf zugreift und sich die Daten da holt.
Ja, kannst du auch machen, genau. Es gibt auch den Weg, übrigens Server-Side-Rendered-Blöcke zu bauen. Das heißt, dass der Edit-Bereich im Frontend nicht direkt editierbar ist, sondern du einfach in der Sidebar dann deine Attribute verwaltest und die dann in Request an Server auslösen und den fertig gerenderten Block zurückerwarten und den dann eigentlich in die Datenbank speichern. Wobei ich da nicht sicher bin, ob effektiv dann das HTML gespeichert wird oder nur die Attribute mit dem Vermerk auf die Renderfunktion, die PHP-Renderfunktion. Bin ich mir nicht ganz sicher.
Hast du so ein Ding, wo du so besonders stolz drauf bist? So ein cooler WordPress, den du selber gebaut hast?
Ja. Also eine von den ersten Seiten, die ich komplett mit Gutenberg gebaut habe, war für Heise. Und die haben ein Medienportal gebraucht und da war genau eben der Use Case, dass sie verschiedene Blöcke haben oder verschiedene Inhaltselemente, die relativ speziell sind. Zum Beispiel eine Tabelle, eine Preistabelle, wo du nicht das klassische hast von Row und Column, sondern jeder Eintrag war sozusagen auf 2 Rows verteilt und innerhalb von den einzelnen Tabellen, also innerhalb der einzelnen, wie nennt man es wieder, TD,
Zellen?
Genau, Zellen. Innerhalb von einzelnen Zellen.
Das ist ein echter Entwickler.
Wie seine, ja. Innerhalb von den Zellen hast du dann plötzlich die eine Zelle, dort hast du ein SVG oder musst du eine Liste von SVGs auswählen können, also Icons auswählen können. Und in der hast du dann, keine Ahnung, verschiedene Hintergrundfarben oder was auch immer. Und dort wusste ich, das ist eine komplexe Tabelle, die ich genau an dem Ort brauche. Und hätte ich das jetzt ohne Gutenberg umsetzen müssen, hätte ich mir irgendwas Komisches einfallen lassen müssen von einer Metabox, die man hätte erweitern können oder wie auch immer. Und so habe ich einfach einen Block gebaut und innerhalb von dem Block konnte ich ganz normal eigentlich mit React konnte ich eine Tabelle bauen, die dann gewisse Möglichkeiten bietet, dass du einfach, wenn du eine neue Row dazu nimmst, dann machst du halt gleich direkt zwei Rows, die dritte Zelle von rechts zum Beispiel, da drin hast du keinen normalen Text, sondern du hast dann irgendwie einen Dropdown mit verschiedenen Icons und. Also dort hatte ich alle Möglichkeiten, die moderne Webentwicklung mit JavaScript und React bietet, konnte das aber in bestehendes System verpacken, was 100.000 Webseiten oder mehr tagtäglich nutzen. Das ist, finde ich, dann schon recht cool.
Ja, und heißes klingt auch gescheit. Okay.
Ja.
Von Gutenberg weg zur Community. Was ist dein so ein cooler Plugin-Tipp oder ein Plugin, was du quasi immer einsetzt und wo du der Community jetzt an dieser Stelle mal Danke sagen möchtest?
So schön ausgedrückt.
Also was ich eigentlich immer als allererstes installiere, ist Advanced Custom Fields. Das ist das Plugin, was ich am Anfang schon angesprochen hatte, wo du für einzelne Metaboxen, aber auch für muss man dazu sagen, wenn du eine neue Settings-Seite bauen möchtest in WordPress, um irgendwelche Einstellungen zu speichern, die für die ganze Seite gelten, das ist mit der bestehenden Options-API von WordPress ein Riesen-Pain. Und ACF Advanced Custom Fields bietet dort eigentlich eine super einfache Möglichkeit, eine neue Seite zu registrieren, innerhalb von der Seite verschiedene Gruppen zu erstellen oder eine Gruppe zu erstellen und innerhalb von der Gruppe dann Option Fields, also du kannst eigentlich nur noch sagen, ich möchte jetzt hier gerne ein Text Field mit meinem, keine Ahnung, API Key, den ich sonst irgendwo dann noch brauche, haben, und das machst du dann mit drei Zeilen PHP mehr oder weniger, ein bisschen mehr, aber es ist halt echt simpel, damit dann zu entwickeln. Das ist eins, was ich für mich, für die Entwicklung sehr, sehr gerne brauche. Und sonst sind halt, ich meine, ich probiere so wenig Plugins wie möglich einzusetzen, weil das ist auch die große Gefahr in WordPress. Du hast ein riesen Sammelsurium an Plugins und du könntest du kannst x Plugins einfach mal installieren, deinstallieren, machen, was du möchtest, aber dort dann einfach die paar rauszupicken, wo du weißt, da stimmt die Entwickler-Community da hinten, da denen vertraust du, ist dann schon fast die Kunst in WordPress. Yoast ist zum Beispiel eins, was ich gerne brauche für Suchmaschinenoptimierung, Yoast SEO. Und ich weiß gar nicht mehr. Ich habe so ein Basic-Installation, wo ich die Plugins drin habe, die ich eigentlich immer brauche. Und ich weiß schon gar nicht mehr, welche jetzt welche Plugins sind und welche vom CMS herkommen.
Okay. Dennis, hast du auch Yoast eingesetzt?
Nee. Deswegen werden die Seiten vielleicht auch nicht gefunden.
Kann gut. Nein, die
sind
oder
nicht,
kann
sind nicht mega optimiert, okay. Muss ich dazu sagen. Aber nochmal vielleicht zu den Plugins und Community. Würdest du sagen, es gibt alles als gutes, kostenloses Plugin oder macht es manchmal Sinn, auch Geld auszugeben für Plugins?
Es gibt, das ist, ja, genau. Man kann nicht sagen, nur weil ich jetzt dafür Geld gezahlt habe, ist es besser als das, was für dich von der Community bereitgestellt wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt beides. Ich kenne super Plugins, die einfach for free zur Verfügung stehen. Ich kenne aber auch super Plugins, wo ich weiß, es ist wert, ein bisschen was zu zahlen. ACF Pro zum Beispiel kostet ein bisschen was. Ich glaube, als ich es damals gekauft hatte, war es $100 für eine Entwicklerlizenz fürs Leben, also lebenslang. Das heißt, ich habe einmal $100 gezahlt und kann das mit allen Updates ein Leben lang brauchen. Ich glaube, jetzt gewechselt, dass es irgendwie so eine Art Recurring Revenue gibt. Also ich denke, du kannst sehr, sehr viel mit Gratis-Plugins machen. Ich das aber noch von der anderen Seite. Ich habe ein paar Plugins auch, die ich selber maintain und selber im Store habe. Was ich merke ist, da ich meine Plugins einfach frei zur Verfügung stelle, habe ich halt auch keine Rechtfertigung, blöd gesagt, daran weiterzuarbeiten. Also schlussendlich, ich verdiene kein Geld damit und dann ist es ein lustiges Projekt, wenn ich es ausprobieren möchte, ich stelle es in den Store, aber nach einem Jahr, wenn dann Bugs auftauchen, ist es für mich schwierig, Zeit frei zu schaufeln, um an den Bugs zu arbeiten. Und von dem her, wenn du für ein Plugin zahlst, hast du auch die Sicherheit, dass da ein Businessmodell dahinter steht, was sustainable ist im Endeffekt. Und das ist halt jetzt auch gerade bei meinen Plugins ein großes Problem. Ich finde halt dann die Zeit nicht, an denen weiterzuarbeiten. Und hätte ich da vielleicht ein Businessmodell gefunden, was, ich bin da ein paar Sachen am Überlegen und Ausprobieren, aber wenn ich dort ein Businessmodell dahinter hätte, könnte ich viel besser mir die Zeit nehmen, an diesem Problem und an den Weiterentwicklungen zu arbeiten. Also es macht Sinn, was zu kaufen, einfach damit du weißt, dass da ein Businessmodell dahinter ist. Mhm.
Bevor wir gleich nochmal auf vielleicht ein, zwei deiner Plugins kommen, da habe ich nämlich noch eine Frage zu. Vorher vielleicht mal zu den Negativpunkten, die dir so einfallen, weil wir hatten ja die drei größten Vorteile oder das deine Lieblingsfeature. Was sind denn so die, wenn du drei hast, die drei großen Sachen, die dich stören und nerven an
also WordPress? Also die Options API habe ich gehört.
Ja.
Dann, dass so viele Plugins nix sind. Nee, okay, erzähl du noch.
Hab ich so nicht gesagt. Da verdrehst du mir was.
Ja. Hast du gesagt, dass deine nichts sind, weil sie nicht mehr?
Nein. Okay, war dann auch schön mit euch. Ich denke, es gibt einen Punkt, der sehr oft genannt wird, ist, ich meine, WordPress ist seit, ich glaube, Version 1 war irgendwas, 2004 ist das rausgekommen. Ich glaube, ich würde mal sagen, eins von den ältesten CMS, die so am Markt sind. Und was du halt immer wieder hast, sind, dass irgendwelche Überbleibsel-Rudimente im Code drin sind, die das Ganze einfach die Möglichkeiten verwehren, die da bleiben müssen, weil WordPress hat eine Philosophie, dass sie eigentlich so lange wie möglich rückwärtskompatibel bleiben möchten. Das heißt, wenn du eine Version 6 rauskommt, kannst du davon ausgehen, dass sie kaum Breaking Changes einbauen, die dein Theme, was du gebaut hast, kaputt machen könnte. Ist natürlich nicht immer möglich, aber ihre Philosophie ist halt, dass es so lange rückwärtskompatibel ist wie möglich. Heißt aber dann auch im Umkehrschluss, dass du viel Rudimente im Code hast, die ein Typo 3 zum Beispiel lange aufgeräumt hätte, weil sie sagen, okay, wir haben neue Version, wir machen, was fliegt alles raus, was bleibt drin. Und wenn du dann die neue Version nutzen möchtest, musst du halt selber gucken, dass du deine Plugins und deine Themes oder deine ganze Seite umbaust. WordPress sagt, nee, wir möchten es eigentlich so lange wie möglich behalten. Sie haben auch ganz lange die Mindest-PHP-Version auf, glaube ich, 5.6 gehabt. Also wirklich, sie haben wirklich probiert, da sie halt die ganzen alten Hostings unterstützen wollten, haben sie sich's auch verbaut, neue Features zu nutzen in PHP, die eigentlich möglich wären, aber die halt nicht nutzen kannst, weil du die alten Versionen maintainen möchtest oder unterstützen möchtest. Da sind sie jetzt ein bisschen dran, das zu verbessern. Ich glaube, die jetzt sagen sie irgendwas 7.1 oder so als Mindestversion und sind auch ziemlich rigoros, indem sie Warnings schalten im Backend, die sagen, hey, du hast 7.1 installiert und in den nächsten paar Major-Versionen unterstützen wir noch 7.3, was auch immer. Also sie fangen an, dort ein bisschen Abhilfe zu schaffen, aber du hast halt immer noch sehr viele Rudimente. Und das ist dann gerade für junge Entwickler nicht sehr attraktiv, weil die sind dann halt ein Laravel, was eine mega coole API hat, was alles top modern ist und vergleichen das dann mit WordPress und finden, ja, das sieht aus wie vor 10 Jahren, die API, mit der ich ein Theme schreiben würde, und das schreckt die halt ab. Der Return ist dafür, dass du davon ausgehen kannst, dass deine Seite auch noch in 10 Jahren funktioniert, mehr oder weniger. Du musst nicht bei jedem Update bibbern, dass dann irgendwas komplett kaputt geht.
Und das mache ich trotzdem bei meinen Seiten irgendwie.
Klar, aber das ist das Problem. Ich rede jetzt hier nur vom Core. Und das ist auch ein ganz guter Punkt. Viele haben schlechte Erfahrungen mit WordPress gemacht, weil sie halt ihre Seite irgendwas ein Theme XY genommen haben, eingebaut, dann 100 Plugins draufgehauen, weil irgendwie hat dann jemand gesagt, hier mit dem Social Media Button Plugin kann ich noch das und das machen. Dann hast du plötzlich 100 Plugins und alle wollen irgendwie up-to-date bleiben, und dass da dann mal Konflikte zwischen Plugins auftauchen, ist eigentlich schon fast vorprogrammiert. Also da kommst du auch gar nicht drum rum, da kannst du als WordPress Core auch wenig dagegen machen.
Ja.
So. Aber ich rede jetzt wirklich nur, der Core, der ist recht robust gegen Backward Compatibility. Fehler passieren immer, klar, aber in der Regel.
Abseits von der Zukunftssicherheit, die du genannt hast, welches Argument würde, also wenn du die Wahl hättest zwischen irgendwie was modernem Laravel oder WordPress, dich immer noch dazu bewegen, jetzt dich für WordPress zu entscheiden?
Für mich, ich rede jetzt mal nur von mir, ich brauche ein CMS, was funktioniert, was für die Nutzer cool ist zu verwalten, und ich persönlich konzentriere mich viel lieber aufs Frontend. Also ich sehe mich selber auch eher als Frontend-Entwickler als Backend-Entwickler. Und deshalb für mich persönlich habe ich ein CMS gefunden, was meine Bedürfnisse abdeckt, was vielleicht nicht das Schönste ist zum Programmieren oder was auch immer, aber es passt für mich und gibt mir im Frontend alle Freiheiten mit einer REST-API, mit einer GraphQL-API, und von mir aus, ich kann es irgendwas völlig decoupled machen, ich kann sowas semi-integriertes machen, haben wir jetzt auch gerade für einen Kunden gemacht, wo wir auch ein React-Frontend haben, aber eigentlich viel immer noch von WordPress übernehmen, also eigentlich ist ein Theme in WordPress integriert haben, was viel im Frontend dann macht. Ich meine, ich kann einfach darauf zählen, dass es in 10 Jahren noch funktioniert. Das ist, glaube ich, das Argument, was für mich am wichtigsten ist.
Kennst du Statamic?
Ja, ein Static Site Generator, oder?
Nee, ist auch ein CMS.
Okay.
Weil die Folge haben wir aufgenommen. Es wird eine Folge rauskommen über Statamic, und das hört sich nämlich auch ziemlich cool an. Mit Sicherheit ein bisschen anderer Anwendungsfall als jetzt vielleicht dein klassisches Projekt, was du umsetzt. Aber ja, fand ich sehr cool und war so ein bisschen auch aufgehängt im Vergleich zu was kann das, was kann WordPress vielleicht anders, und auch ein sehr, sehr schicker Editor, der mit dabei ist. Und der Spiegel setzt damit seine Seiten um und benutzt das als CMS.
Stimmt,
und
ja.
Genau, da hatten wir drüber gesprochen in einer Podcast-Folge, aber die kommt nach dieser Folge raus. Das ist nämlich das Interessante. Anfang Januar.
Zurück in die Zukunft.
Ja, genau.
Und du wolltest was wegen Plugins fragen.
Ja, doch, wollte ich. Danke. Aber wolltest du gerade noch was sagen, Nico?
Ja, mir ist auch was eingefallen, wieso ich doch WordPress nehmen würde.
Ja.
Nee, das ist halt auch, weil wir eine große Community haben, sind wir auch, was neue Features angeht oder neue Technologien angeht, sind die sehr, sehr schnell in WordPress verfügbar. Also sehr schnell, ich mache jetzt hier Anführungszeichen. Ich meine, es dauert immer noch eine Zeit, bis alles wirklich so ist, dass man es shippen kann. Aber ein Beispiel als DSGVO, das ist so ein großes Thema war, was direkt mit dem nächsten Major oder mit sogar Minor Update war, kam Funktionen rein, wo du deine ganzen, dann die Nutzerdaten von den Nutzern, die du in WordPress hinterlegt hast, die alle zur Verfügung stellen kannst, wenn jemand anfragt, das ist ein Teil von der DSGVO, dass du dann die Anfragepflicht oder der Auskunftspflicht, so, dass du der schnell nachkommen kannst und dass du restlos alle Daten über den Nutzer löschen kannst mit einem Klick. Also es war dann so ein kleines Privacy-Feature, was ein paar Wochen bis Monate, nachdem die DSGVO in Kraft getreten ist, rausgekommen ist. Und ich glaube, sie waren eine von den ersten CMS, die wirklich schnell was gebracht haben. Jetzt mit Progressive Web Apps ist es auch so ein, ich meine, es ist auch eine neue Technologie, die jetzt kommt oder die nicht jetzt kommt, sondern die einfach effektiv verfügbar ist und die deine Seiten schneller und besser machen kann. Und da gibt's in der WordPress-Community diverse Plugins, eins übrigens auch von mir.
Ich wollte gerade sagen, auch, da kenne ich doch jemanden, der dafür ein Plugin geschrieben hat.
Aber nicht nur das, auch im WordPress-Core-Team gibt's ein Plugin, was im Moment noch in einem Entwicklungsstadium ist, aber was dann auch in Core oder was mit der Idee, dass es relativ bald an den Core kommt, wo du halt Sachen wie einen Service Worker oder einen Manifest JSON über einen einfachen, standardisierten Weg nutzen kannst in deinem Plugin. Also es sind einfach so Sachen, das Web entwickelt sich sehr schnell weiter, und bei WordPress habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie dranbleiben und mitentwickeln. Sie haben jetzt auch seit 2 Jahren, ist es glaube ich, 1,5 Jahren, ist ein Team von Google, was oder ein Team von WordPress-Entwicklern, was jetzt von oder bei Google arbeitet und immer wieder neue Features bringt. Also das ist einfach ein sehr, sehr, sehr aktives System mit einer riesen Community.
Cool. Dann machen wir das heute ganz galant mit dem Übergang. Wir waren ja gerade bei dem Plugin, was Progressive Web App oder was, nee, andersrum, das muss man eigentlich anders formulieren. Du hast eine WordPress-Seite zu einer, Progressive Word, Progressive Web App, nicht Web-App Word App. Zungenbrecher. Also, WordPress-Seite haben wir und machen daraus eine Progressive Web App.
Voll der gute Name eigentlich, oder? Für das Plugin. Progressive Word App.
Nee, mein Plugin heißt so Progressive WordPress. Tada! Perfekt.
Sehr gut. Das macht's einfacher. Was kann das denn? Oder anders noch, wir hatten mal eine Folge über Progressive Web Apps, aber kannst du nochmal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was das bedeutet, was es ist?
Ja. Also die Idee von der Progressive Web App ist eigentlich, dass du Features, Funktionalitäten, die du aus dem Native-Umfeld kennst, ins Web bringst. Also dass du zum Beispiel einen Weg hast, offline eine Webseite zu nutzen. Dass du Push-Notifications verschicken kannst über deine Webseite. Dass du ein Add-to-Home-Screen-Funktionalität hast, dass du deine Webseite wirklich vom Layout, vom Aussehen her genauso auf deinem Handy haben kannst wie eine Native-App. Also du hast, also ich sehe es immer ein bisschen so, als Native-Apps, als die ganzen Smartphones gekommen sind, hatten wir plötzlich eine komplett neue komplett neuen Weg mit digitalen Produkten zu interagieren. Und das Web hat da noch ein bisschen geschlafen, da ist nicht viel passiert und deswegen sind die Native SDKs gekommen und haben halt gesagt, hey, du hast es hier immer bei dir in der Tasche, also schick mir die Push-Notifications. Das ist was, was du vorher am Desktop nicht gebraucht hattest oder eine Vibration API, also Sachen, die du einfach von Native Apps kennst und du die jetzt auch im Web nutzen kannst. Das ist eigentlich die Idee hinter Progressive Web Apps. Und drum, weil es halt so ein Riesenfeld ist, ist es auch schwierig, immer eine ganz klare Definition zu geben, hier, das ist eine Progressive Web App. So. Schlussendlich ist es eine Webseite, die Features nutzt, die du vorher nur von Native, also von iOS oder Android App kanntest. Was ich dann gemacht habe, als das vor 2, 2,5 Jahren hat es so ein bisschen Fahrt aufgenommen, als auch iOS endlich den Service Worker unterstützt hat, habe ich mir die Technologie angeschaut und habe mir halt überlegt, so als Proof of Concept, wie könnte man die Features in der WordPress-Webseite nutzen und habe dann halt angefangen oder mit dem Plugin angefangen, erst bei unserer eigenen Webseite mal einen Service Worker zu nutzen. Wie könnte man Caching-Strategien bauen, die von der die Nutzer profitieren könnten? Und schlussendlich, wie können wir Sachen einbauen wie Push-Notifications? Und das war halt so ein Proof of Concept, den ich für unsere eigene Webseite gemacht habe. Es hat dann funktioniert und habe ich gefunden, ich klammer doch die Eigenschaften raus und baue ein Plugin dafür. Und das Plugin ist jetzt auch im Store und kann verwendet werden, um zum Beispiel ein Offline-Usage oder Push-Notifications oder ein At-the-Home-Screen Funktionalitäten zu bauen. Aber es ist halt immer noch so, WordPress ist PHP, also das heißt, eine WordPress-Seite wird auf dem Server gerendert. Von dem her, ich finde es immer, wenn du eine Frontend-Applikation hast, wo du eigentlich deine Applikationslogik in JavaScript hast, ist es relativ nicht einfach, aber naheliegend, dass du sagst, ich baue einfach meine Applikationslogik, die lasse ich einfach im Frontend und mache alles nur noch im Frontend. Wenn du eine Server-Seite, also man nennt es eine Multi-Page-Application gegenüber einer Server-Side-Application hast du immer noch, ich meine, du musst immer mit dem Server kommunizieren. Das heißt, es ist nicht ganz so naheliegend wie in der Frontend-Applikation, aber du kannst halt Sachen wie einen Service-Worker-Caching kannst du perfekt nutzen, um deine Seite einfach viel, 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 viel schneller zu machen, indem du alles vom Cache ausgibst, anstatt dass du Requests machst.
Ich kann dann meinen WordPress-Blog offline komplett lesen, wenn ich das Plugin installiert habe?
Genau, kannst du so einstellen.
Wäre das was für den Wunderladen, Dennis?
Den Wunderladen? Yes. Weltladen. Weltladen Weilburg. Nee, den braucht man, glaube ich, nicht offline.
Ich meine, es fängt ganz einfach an. Wenn wir nicht von Seiten reden, sondern du kannst Assets zum Beispiel, Bilder. Ich meine, der Browser-Cache macht schon sehr viel richtig, indem dass du zum Beispiel Bilder nicht jedes Mal downloadest, logisch. Aber du, du kannst über den Service Worker Cache, kannst du als Entwickler ganz klar bestimmen, wann soll welche Datei aus welchem Grund wie nachgeladen werden. So. Das kannst du für Bilder machen, das kannst du für statische Inhalte wie ein JavaScript oder ein CSS machen. Und ich finde, da ist es sehr einfach, sowas einzubauen. Wenn du dann Inhalte hast, also wirklich Content, der von irgendeiner Datenbank kommt, ist immer die Frage, wie dass du dort die Strategien baust. Also wenn du es über eine REST-API machst, musst du dir halt überlegen, wo speicherst du die Daten zwischen, damit du sie halt auch in einem Offline-Fall hast. Im Fall von WordPress, von einer Multipage, einer MPA, musst du halt, bekommst du ja die Daten nicht als JSON oder als standardisierte, strukturierte Form, wenn du eine klassische WordPress-Webseite hast, sondern du bekommst halt direkt das ganze HTML. Und deswegen war mein Ansatz dann, dass ich halt bestimmte Seiten komplett als fertig renderte Seite in Service Worker Cache packe und dann je nachdem entweder sie direkt ausgebe und im Hintergrund nachlade oder dass ich sie immer live nachlade, es sei denn, ich bin offline und hole sie dann aus dem Cache. Und solche so Strategien habe ich mir dann überlegt und habe mir dann auch fürs Plugin Options überlegt, wo ein Nutzer, der sich vielleicht jetzt nicht mit der Materie auskennt, wie ich dem das einfach erklären kann, wie er welche Strategie nutzen könnte.
Cool. Und das ist kostenlos einfach.
Leider, ja. ist kostenlos auf jeden Fall. Wird auch eigentlich kostenlos bleiben. Ich überlege mir aber trotzdem, wie dass ich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie ich das dann irgendwann auch in ein Businessmodell umwandeln könnte. Aber im Moment ist alles kostenlos und ist dann halt auch das Problem, dass die letzte Version ist, glaube ich, jetzt sicher schon mindestens ein halbes Jahr alt. Hat auch immer wieder Probleme gegeben, die ich jetzt noch nicht lösen konnte. Und ich bin jetzt im Moment dran an einer komplett neuen Version, wo ich vor allem die Push-Notifications komplett überarbeitet habe. Aber ich kann halt überhaupt keine Aussage machen, wann ich da fertig werde, weil ich habe nicht irgendwie fix, keine Ahnung, dass ich sage, 20% von meiner Zeit fließt in das Plugin, geht einfach nicht.
Weiß man, wie viele Seiten ein Plugin einsetzen? Hast du schon so eine Hausnummer?
Über 3000 aktive Installationen sind es im Moment. Das heißt, Seiten, die es aktiv nutzen, kann man nicht vergleichen mit einem NPM-Downloads-Ding, sondern es sind effektiv Seiten, die das im Einsatz haben. Das ist recht cool, da bin ich auch stolz drauf.
Sehr cool. Und wer noch mehr über PWAs wissen möchte, der sollte nämlich dranbleiben. Da haben wir nämlich gleich noch was in unseren Picks of the Day. Zu dem wir gleich kommen, bevor wir Nico gefragt haben, ob zum Thema WordPress, also ich meine, da kann man wahrscheinlich ein paar Tage drüber reden, über WordPress, aber gibt es noch irgendwas Wichtiges, wo du sagst, hey, das haben wir jetzt noch verpasst, das sollten wir noch mit reinpacken?
Also ich denke, aus meiner Perspektive haben wir ja sehr viel über die Entwicklung von und mit WordPress geredet. Ich denke, für viele Anwender, die wirklich von der Editor-Perspektive her gucken, ist es, was wir jetzt hier geredet haben, nicht sehr relevant. Und ich denke, die meisten von diesen 30% Market Share vom Web sind wohl einfach Anwender, die das übers Backend-Admin-Bereich nutzen. Und ich denke, die haben jetzt ein bisschen außen vor gelassen, aber ich denke, das ist für den Rahmen auch ganz, ganz okay.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, Musik ab. Ja, unsere heutigen Picks of the Day. Ich fange mal an. Es ist leider wieder so ein Nischen-Ding, weil es nicht viele User betreffen wird. Deswegen mache ich schnell. Es geht um User, die ein iPhone 12 Pro ihr eigen nennen dürfen, wo ein LiDAR-Scanner hinten in das Kamerading eingebaut ist. Und da würde ich gerne die App Polycam empfehlen, weil mich das einfach total flasht, weil man kann 3D-Aufnahmen, also texturierte 3D-Aufnahmen seiner Umgebung machen. Das heißt, man dreht einfach nur ein bisschen die Kamera rum, macht es aus verschiedenen Winkeln, man kriegt angezeigt, wo man mal drüber gehen muss und hat danach ein 3D-Modell, wie gesagt, was texturiert ist und wo man abmessen kann, wie groß das alles ist. Wahnsinn. Das ist, bin sehr, sehr beeindruckt von diese Technologie. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es wirklich mal einsetzen will. Ich zeige einfach nur den Leuten und sage, guck mal, wie geil das ist. Und hätte ich jetzt vielleicht ein paar Monate vor ein paar Wochen, als ich mit den Hausrenovierungen angefangen habe, da hätte ich noch mehr damit machen können. Jetzt ist es vor allen Dingen einfach nur ein cooles Feature.
Ich finde das auch großartig.
Sebi, was hast du mitgebracht?
Mein kleiner Pick of the Day ist Tailwind 2.0. Ja, der Dennis wundert sich jetzt bestimmt und denkt, das hat er doch schon mal gehört. Aber ja, unsere Zuhörer hören das vielleicht zum ersten Mal.
Ja.
Es gibt neue Farben und neue Helfer-Sachen und überhaupt. Also ja, habe ich die Woche ein bisschen mit rumgespielt und fand ich cool. Und dann möchte ich dem Nico nicht die Bühne nehmen jetzt.
Okay. Tailwind habe ich auch mal ausprobiert, aber bin nicht kein Riesenfan von diesem Utility-First-Gedanken. Aber es ist ein anderes Thema, denke ich mal. Aber cool. Mein Pick of the Day ist ein Projekt, was ich jetzt erst gerade vor ein paar Tagen gelauncht habe. Das nennt sich PW Advent, also pwadvent.dev. Ist im Endeffekt ein Adventskalender, wo ich und ganz viele andere Leute aus der PWA-Community jeden Tag vom 1. bis zum 24. Advent, Dezember 24. Advent, Advent, das wäre lange.
Aber so fühlt sich das eher ein bisschen an.
Genau. So weit kommt es dann noch dieses Jahr. Nee,
es wird jeden so lange Tag verlängert, bis es vorbei ist, genau. Damit es noch in dieses Jahr reinpasst.
Genau. Okay, nee, wo jeden Tag ein PWA-Feature vorgestellt wird.
Oh, wow.
Wann kommt die Folge raus? Am
4. Dezember.
Okay.
Ja.
Das heißt, wenn ihr auf pwadvent.dev geht, werdet ihr sicher schon die ersten paar Features sehen. Und die Idee hinter dem Ganzen war, dass wir haben nicht Tutorials geschrieben, wo man jetzt eine Anleitung hat, wie ich dieses Feature in X-Variation nutzen kann, sondern es geht effektiv darum, den kleinen Effekt zu schaffen, so, hey, oh krass, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist im Web, cool, und hier hast du noch mehr Links, wo du Tutorials findest zu Leuten, die sich mit dem einen spezifischen Features noch viel mehr auseinandergesetzt haben als wir. Sicher ein cooler Einstiegspunkt für alle, die noch nicht ganz so viel mehr über PWA wissen, aber wissen, dass man es vielleicht mal angucken sollte.
Ja, mega cool.
Also ja, sehr cool.
Ich bin jetzt auch schon völlig geflasht, dass es 24 verschiedene Features offenbar gibt. ich hätte aus dem Kopf nämlich auch nur drei nennen können. Krass. Also.
Ja gut, nee, ist natürlich PWA und Fugu gemischt, weil ich meine, da kann man keine klare Trennlinie ziehen.
Ach, jetzt schmäler das doch nicht.
Im Endeffekt sind alles coole Features und wir hatten sogar eigentlich eine Liste, wo wir dann ein paar Sachen rauswerfen mussten, die wir jetzt nicht in dem Rahmen erklären können. Aber es ist auf jeden Fall, könnt ihr gespannt sein, was dafür für Features und für APIs.
Ich habe schon als App installiert und Push-Notifications aktiviert.
Ich bin noch dran, da wir das ja erst am 4. on air schicken,
ja,
kannst du uns verraten?
Nee, du verrätst uns den 5.
Was? Ach so.
Für die, die es schon am 4. hören, die haben sozusagen einen Bonus. Was ist im 5. Türchen?
Ich muss gucken, ich weiß es nicht auswendig.
Okay.
Aber um die Zeit zu überbrücken, das Ganze ist übrigens ist eine React-App im Frontend und im Backend ist es eine ganz normale WordPress-Seite. Also was wir jetzt auch besprochen haben, ich wollte irgendeinen Weg haben, einfach und schön Inhalte zu verfassen und zu bearbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich mache einfach ein WordPress-Backend, hole mir die Sachen über die REST-API raus und zeige die dann in meiner React-PWA an, also in der React-App selber war ich völlig frei und konnte all die Features einbauen, die ich wollte.
Wie passend zur Folge. Und,
ja.
Das hätte es einer geplant.
Und da wir es noch nicht haben, nochmal, wie ist das gemacht, dass jeden Tag ein neuer Blogbeitrag live geschaltet wird? Setzt ihr euch dann nachts hin und schaltet die frei oder ist das auch programmiert?
Deswegen finde ich ja die Entwicklung so cool, weil man Sachen automatisieren kann. Aber ist noch lustig, weil ich hatte genau das Problem auch und ich wusste halt dann nicht, wie ich das lösen soll, weil wenn ich natürlich einfach sage, das wird 0 Uhr 00 online geschaltet, dann haben natürlich die Leute ein Problem, die in der Zeitzone vor, also in der, sagen jetzt mal in Asien wohnen, da ist ja schon früher morgen als bei uns. Und deswegen habe ich es jetzt so gemacht, dass die API gibt die Beiträge um 0 Uhr 00 frei in der ersten Zeitzone. Also ich glaube, das ist dann minus ich weiß nicht auswendig, halt irgendwo in der Zeitzone Indonesien und noch ein bisschen weiter rechts, sowas. Dort, dann wird sie freigegeben. Also das heißt, wer schlau ist und in den USA wohnt, der könnte schon über die API ein paar Stunden vorher den neuen Beitrag sehen. Die App selber, die holt sich aber erst die Beiträge, wenn die App sagt oder wenn die App in ihrer eigenen Zeitzone sieht, jetzt ist 0 Uhr 01 oder was auch immer, dann holt sie sich den neuen Beitrag. Klar, könnte jetzt jeder manipulieren, also du könntest jetzt bei dir in deinen Browser-Einstellungen einfach die Zeitzone ändern und dann würdest du es schon vorher bekommen, aber halt nicht, bevor es die API freigegeben hat.
Cool.
So.
Oh mein Gott, und dann hast du wenigstens auch diesen Zeitzonenschmerz gespürt, den wir hier immer haben. Das ist fürchterlich.
Das war dann nur der Anfang, weil ich wollte dann auch mit die Push- und die E-Mail-Notifications natürlich den Nutzer in seiner Zeitzone schicken.
Oh Gott.
Sprich, ich bekomme sie bei mir um 8, aber jemand in Asien, der sollte ich bei sich um 8 bekommen und jemand in den USA auch. Das heißt, ich habe da, also das war dann der größte Pain, mit diesen ganzen Zeitzonen richtig zu...
Ich spüre deinen Schmerz, Nico.
Ja. Ja.
Okay, so am 5. Und, Dezember.
Ja, ich hab's. Ist viel weniger spektakulär, als wir jetzt nach der langen Warterei eigentlich hätten erwarten können. Service Worker Cache, eine von den grundlegendsten APIs von Progressive Web-Apps. Also,
okay, das war so das Einzige, was mir noch eingefallen ist.
Siehst du, dann ist es da auch mit drin.
Aber cool. Ja. Aber ich meine, dann vielleicht, da sind bestimmt auch Informationen drin, die neu für mich sind, weil sich da auch immer so viel ändert.
Genau. Also heute war eben Service Worker der ganze Lifecycle, wann ein Service Worker registriert wird, wann es sich updatet und. Und jetzt eben morgen Tag drauf ist dann die Kommunikation mit dem Cache. Gibt da irgendwie die Caches API, nennt sich die. Das glaube ich dann auch. Ich weiß gar nicht, ob der Artikel schon, also ja, jetzt wird er sicher verfasst sein, wenn ihr die Folge hört, aber ich glaube, im Moment ist sie noch nicht erfasst. Ja, mal gucken.
Druckfrisch, super.
Sehr schön. Nico.
Cool.
Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und einiges gelernt.
Ja, danke euch.
Wieder ein Update über WordPress bekommen. Fand ich sehr gut. Ich bin fast auch schon, das ist immer furchtbar mit diesem Podcast-Folgen. Man ist immer schon dabei irgendwie, man findet es interessant und würde es irgendwie machen. Fast schon dabei irgendwie, ich muss das mal, diese paar Seiten, die ich habe, mal ein bisschen updaten.
Auf Tailwind.
Furchtbar. Naja, man hat zum Glück nicht so viel Zeit.
Cool.
Alles klar, vielen, vielen Dank.
Ja.
Liebe Hörer, habt eine schöne Woche und bis ganz bald. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Ciao.